und Gesundheitspsychologe, vertritt die Palliativpsychologie am Salzkammergutklinikum in Vöcklabruck und in einer freien Praxis. Er ist Absolvent unseres Lehrganges, Lehrgang der ÖGPO, und auch seit langem schon Vorstandsmitglied der ÖGPO und der Lehrgangsleitung. Und er hat ein interessantes Thema, ich bin da jetzt echt gespannt, Mea Culpa über die Sinnhaftigkeit psychologischer Krebsmodelle. Bitte sehr. Thomas, bitte.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wenn ich mich schon früher hätte scheiden lassen, hätte ich keinen Krebs bekommen. Aussagen wie diese höre ich relativ häufig. Eine junge Patientin mit metastasiertem, sehr weit fortgeschrittenem Mammakarzinom hat mich auf der Palliativabteilung mit folgenden Worten empfangen: Lieb reden brauchen wir nicht, dazu habe ich meine Freunde. Ich will, dass Sie mir helfen, die Konflikte zu finden, die für meinen Brustkrebs verantwortlich sind. Ah, ich verstehe, dann könnten Sie diese lösen und der Krebs würde verschwinden. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, sagt sie, genau darum geht's. Erst letzte Woche berichtet mir eine Mammazia-Patientin folgendes Erlebnis. Es gebe da eine kleine Boutique, wo sie hin und wieder mal einkaufe. Aufgrund der Chemotherapie hat sie ja keine Haare mehr und die Besitzerin beginnt vorsichtig zu fragen und sagt dann, ah, ich sehe, Sie machen eine Chemotherapie. Geben Sie damit nicht Ihre Selbstverantwortung ab? Man höre, wo hier die Verantwortung liegt. Und tun Sie auch was für Ihre Seele, denn Ihr Körper ist ja nur das Haus der Seele und mir ist schon öfter aufgefallen, dass Sie nicht in Ihrer Mitte ruhen. Welches Denkmodell liegt diesen Beispielen zugrunde? Was ist hier die mögliche Hauptursache für die Entstehung von Krebs? Jedenfalls keine körperlichen oder genetischen. Ich werde heute hier keinen empirischen Vortrag halten, sondern ich möchte einen Diskussionsbeitrag leisten über ein Thema, das in der Kürze der Zeit mit Sicherheit nicht vollständig abhandelbar ist, auch weil es mein begrenztes Wissen nicht zulässt, diese komplexe Thematik vollständig zu erfassen. Ich möchte mir erlauben, Ihnen gewisse Denkansätze mitzugeben, über die man durchaus kontroversiell diskutieren darf und auch soll. Unser Verstand ist monokausal linear gestrickt. Das bedeutet, wir suchen die Ursache für Dinge, die uns passieren, Dinge, die um uns passieren, und sagen, es gibt eine Ursache und eine Folge dieser Ursache, damit wir die Umwelt verstehbar kriegen und damit möglicherweise auch kontrollierbar kriegen. Aber ist das schuld? Die Ursachensuche scheint im Menschen immanent zu sein. Diese wiederum ist intraindividuell und interindividuell höchst unterschiedlich, was uns auch Seligman mit seiner Attributionstheorie sehr eindrücklich zeigen könnte. Nehmen wir folgendes Szenario. Sie sitzen hier, hören meinen Vortrag und nach ungefähr 10 Minuten stelle ich fest, dass Sie diesen Vortrag richtig schlecht finden. Automatisch stellt sich für mich die Frage, wenn auch nicht immer bewusst, was ist der Grund dafür, was ist die Ursache? Habe ich mich möglicherweise schlecht vorbereitet oder bin ich vielleicht generell ein schlechter Referent oder ganz anders, wäre der Vortrag in Wirklichkeit der Hammer schlechthin, aber Sie als Publikum sind schlichtweg das falsche Publikum dafür. Ja? Seligman schlägt folgendes Modell vor. Er sagt, das brauchen Sie jetzt auch nicht im Detail verfolgen, wir haben unterschiedliche Stile, wie wir Ursachen attribuieren oder wie wir Ursachenzuschreibungen machen. Einmal ist die Frage, suche ich die Ursache internal bei mir als Person liegend oder external in der Umwelt? Und dann ist die Frage, ist es etwas, wo ich global attribuiere oder sehr spezifisch auf die Situation? Wenn ich das Beispiel dieses Vortrags hernehme, dann könnte ich sagen, ich bin ganz einfach unfähig, Vorträge zu halten oder ich bin immer zu schlecht vorbereitet. External könnte ich sagen, die Zuhörer verlangen sowieso grundsätzlich zu viel, da kann ich überhaupt nichts machen und ich habe halt einfach auch Pech gehabt heute mit diesem Publikum. Der internal Attribuierer sucht die Ursache in seiner Person liegend und dadurch kriegt er auch eine gewisse Kontrollierbarkeit. Man kann zum Beispiel versuchen, es das nächste Mal besser zu machen, sich besser vorzubereiten, wie auch immer. Lediglich der global stabil intenal attribuierer, verharrt sehr häufig in einer Art Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Er sucht sozusagen es in einer Persönlichkeitseigenschaft, er ist immer so. Damit ist es nicht mehr kontrollierbar und man findet dieses Denkmuster sehr häufig bei depressiven Patienten, während der klassische, ich sage es jetzt nochmal ein bisschen Stereotyp, Burnout-Patient tendenziell external attribuiert, im Sinne von, er kann eigentlich gar nichts dafür, er ist immer in einer Opferrolle, ist das Opfer einer bösen Umwelt, der Arbeitsdruck, die verständnislose Partnerin oder die lärmenden Kinder zu Hause. Ich denke, dass es in der psychologischen Arbeit mit Patienten Sinn macht, auch ein Augenmerk auf diese subjektiven Ursachenzuschreibungen zu richten. Wir wissen, je flexibler ich diese gestalten kann, desto eher gelingt es, sich auch auf neue Situationen einzustellen. Bei meinem Beispiel von diesem Vortrag könnte es Folgendes passieren. Es könnte sein, dass sich bei mir so ein Gefühl von Scham und Peinlichkeit einstellt. Das möchte ich allerdings vom Konzept der Schuld unterscheiden. Scham hat vielmehr was mit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Referenzgruppe zu tun. Und wenn diese Zugehörigkeit zur Gruppe gefährdet ist, dann stellt sich das Gefühl der Scham ein. Das Kind, welches von den Eltern bloßgestellt wird, riskiert nicht mehr Teil dieser Familie zu sein. Ortwin Meiss hat ein sehr anderes feines Beispiel, er sagt, ein Politiker, welcher beim Lügen erwischt wird, wird tendenziell kaum Scham empfinden, da es in dieser Gruppe durchaus üblich ist. Wenn er allerdings bei einer schlechten Lüge erwischt wird, dann schaut es anders aus. Bei Scham stellt sich somit auch die Frage, mit welcher Gruppe vergleiche ich mich? Welche Zugehörigkeiten sind möglicherweise gefährdet? Die Frage, um welche es hier geht, ist weniger die Frage der Schuld und Schuldhaftigkeit, sondern der Scham. Während Scham eine Emotion ist, ist Schuld häufig etwas von außen Auferlegtes. Der Schuldige hat gegen eine geltende Norm verstoßen und dafür wird er schuldig gesprochen. Schuld kann man schultern, man kann versuchen, die Schuld zu ertragen. Wenn man sich mit dem Konstrukt der Schuld auseinandersetzt, muss man sich auch mit der Frage der Strafe und der Abgeltung dieser auferlegten Schuld beschäftigen. Es gilt in unserem Kulturkreis diesbezüglich das Talion-Prinzip, nachdem jede Form von Schuld auch einen gleichwertigen Schuldausgleich beansprucht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir also beginnen in der Onkologie, die Schuldfrage zu stellen, impliziert dies auch die Frage, wann ist diese Schuld abgegolten, sprich ausgeglichen. Ist letztendlich der Tod an einer Krebserkrankung der gleichwertige Ausgleich einer scheinbar unlauteren Lebensführung, einer sozialen Normverletzung oder gar für sogenannte falsche Entscheidungen, wie den richtigen Zeitpunkt der Trennung von meinem Partner oder Partnerin? Wir wissen, dass psychologische Krebsmodelle hochgradig schuldbehaftet sind. Um die Frage der Sinnhaftigkeit von subjektiven Krebstheorien zu verstehen, scheint es mir wichtig, deren geschichtliche Entwicklung kurz zu skizzieren. Zurückzuführen ist dies bis auf den griechischen Arzt Galenos, zu Deutsch Gallen, der mit seiner medizinischen Weltsicht eigentlich die Lehrmeinung über ungefähr 1500 Jahre prägte. Das damals vorherrschende Weltbild führt einen Überschuss an schwarzer Galle zu Depression, daher auch der Begriff der Melancholie. Weiters vertrat man die Ansicht, dass ein zu viel an schwarzer Galle ursächlich für Krankheiten sei und damit auch ursächlich für Krebs. Die daran anschließende Logik bedeutet, dass depressive Menschen im Sinne eines Symptoms von zu viel an schwarzer Galle auch an Krebserkrankung. Vielmehr noch gehen depressive Zustände einer Krebserkrankung vorher. Noch im 19. Jahrhundert war es gängige Lehrmeinung, dass vor Krebserkrankungen Nervenzusammenbrüche vorhanden sind. Man kann hier relativ einfach sagen, man wusste es nicht besser. Allerdings hält sich dieser Mythos bis heute hartnäckig. Ein weiteres historisches Detail, welches mir nicht unwesentlich erscheint, ist die Frage der Therapiemöglichkeiten bei Krebs. Die erste Chemotherapie wurde 1942 in Form von flüssigem Senfgas bei einem unheilbaren Lymphom verabreicht. Besser gesagt bei einem Patienten, der ein unheilbares Lymphom hatte. Und er hat auch am Anfang auf diese Therapie angesprochen, ist letztendlich aber 4 Monate später verstorben. Aber es bedeutet was anderes. Es bedeutet, dass man bis zu diesem Zeitpunkt kein wirkliches Mittel gegen diese letale Erkrankung hatte. Die berühmtesten Ärzte eilten herbei, besaß ich den Fall, disputierten mancherlei, kassierten den Lohn und dann sprachen sie nur, für diese Krankheit gibt's keine Kur. So beschreibt Hilaire Belloc. Oder John Laszlo, es gab wenig Erfolge bei der Behandlung von metastasiertem Krebs. In der Regel konnte man nur zuschauen, wie der Tumor größer wurde und die Patienten immer kleiner. Das Gefühl der subjektiven Kontrolle und Kontrollierbarkeit ist ein existenzielles Grundbedürfnis des Menschen. Es ist ein zentrales Grundelement der Salutogenese und es spiegelt sich auch in den meisten Psychotherapierichtungen wider. Bei Krebs hatten wir es also bis 1942 mit einem Phänomen zu tun, welches schulmedizinisch unkontrollierbar war. Somit stellt sich die Frage, wie kann man doch irgendwie Einfluss auf diese Erkrankung erlangen? Und wenn es schon körperlich nicht möglich ist, warum dann nicht psychisch? Ist doch naheliegend, oder? Im Wesentlichen hat es dazu geführt, dass es vor allem im 19. und 20. Jahrhundert zu einem regelrechten Boom an psychodynamischen Ursachenmodellen gekommen ist, da psychische Faktoren veränderbar sind. Man hatte schlichtweg keine andere Alternative der subjektiven Kontrolle. Und weiters hat die Idee der psychologischen Entstehung von Krebs ja auch einen gewissen gesellschaftspolitischen und sozialen Charme. Schließlich ist es so möglich, ein idealtypisches Menschenbild zu zeichnen, sowohl in seinen Verhaltensweisen sowie in Form normativer Persönlichkeitszüge, wo Abweichungen von diesem Idealtyp schlimmstenfalls mit dem Tod bestraft werden. Womit wir hier wieder das Thema Schuld mit hereinbekommen. Ich erinnere an das Talion-Prinzip der Schuldabgeltung, wonach dem Beschuldigten ein vergleichbarer Schaden zugefügt werden solle wie dem vermeintlichen Opfer, sodass die Schuld ausgeglichen und damit gegenstandslos wird. Überspitzt gesagt hat der Beschuldigte nicht nach dem normativen Idealtugenden und Idealpersönlichkeitsmerkmalen gelebt und wird als Ausgleich für diese gesellschaftliche Normverletzung mit Krebs bestraft. So weit, so gut. Das müsste auch bedeuten, dass mit Eintreten der Erkrankung tatsächlich so etwas wie eine Erleichterung des Gewissens einhergeht, weil Schuldigkeit sich ja in einer Art schlechten Gewissens bemerkbar machen kann. Oder anders gesagt, wird in der Philosophie neben anderen Konzepten auch das Konzept des Gewissens erwähnt, wonach Schuld durch Verhalten gegen das eigene Gewissen entstehen kann, sozusagen wider besseren Wissens handeln und Schuldigkeit sich auch in einem schlechten Gewissen äußern kann. Wenn zum Beispiel die übergewichtige Person, man beachte auch hier den hohen normativen Idealwert, leidenschaftlich gerne übermäßig und unverhältnismäßig fette Nahrungsmittel zu sich nimmt, dann ist sie in ihrem Übergewicht selber schuld und hat die Folgen dieser Schuld auch selbst zu verantworten. Auch hier könnte man wieder etwas genauer auf die subjektive Ursachenzuschreibung achten. In meiner Zeit als Medizintechniker durfte ich folgende Szene miterleben. Eine sehr übergewichtige Frau hat bei einem Professor Rat gesucht und im Rahmen dieses Gespräches meinte der Professor, Frau, ein bisschen abnehmen wäre halt auch einmal angesagt. Daraufhin meint die Frau, na, wissen Sie, Herr Professor, das sind bei mir die Drüsen. Daraufhin meinte der Professor, Frau, die einzige Drüsen, die da beteiligt ist, ist die Speicheldrüsen. Also während die angesprochene Person offensichtlich external attribuiert, hatte der Herr Professor eine internale Attributionsalternative vorgeschlagen. Erstaunlicherweise machte ich in meiner beruflichen Laufbahn tatsächlich die Erfahrung, dass kettenrauchende Krebspatienten unglaublich gut mit ihrer Erkrankung umgehen können. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie mein Vater die Krebsdiagnose bekommen hat, hat er eher verschmitzt gelächelt und hat gesagt, ich habe ja auch viel Schindel untertrieben. Also für die Nicht-Oberösterreichischen würde bedeuten, hat einen eher unlauteren Lebensstil gepflegt. Die betroffenen Personen können das Problem ursächlich verstehen und somit auch leichter verarbeiten. Aber dass das Festlegen von Idealbildern mit dem vorhandenen Wissen über die biologische Artenvielfalt des Lebens und der daraus resultierenden Individualität eigentlich unvereinbar ist, scheint mir in der gesamten Diskussion sehr wenig Berücksichtigung zu finden. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, lade ich Sie einmal darüber nachzudenken, mit welchem Typ Sie wohl lieber Ihre Zeit verbringen würden. Sie haben es mit jemandem zu tun, das ausgeprägt freundlich, eher zurückhaltend, hilfsbereit, friedliebend, selbstlos, stets darum bemüht, niemandem zur Last zu fallen und hat ausgesprochen gute Manieren. Oder mit jemandem, der sich kennzeichnet durch Unterwürfigkeit, Unsicherheit, antriebsgehemmt, depressiv, unfähig, eigene Interessen zu verfolgen unfähig, Ärger zu empfinden oder unfähig, Ärger zu zeigen. Ich denke, die meisten würden sich für die linke Seite entscheiden, schon alleine deswegen, weil das eher ein sympathischer Typ ist und vor allem sie würden mit diesem Typ selten in Streit geraten. Die Frage ist nur, worin unterscheiden sich die beiden? Und wenn man ehrlich ist, kaum. Diesen Typ 2, den Sie hier sehen, es ist so diese typische Typus C Cancer Prone Klassifizierung von der Lydia Temoschok. Und Sie merken, im Wesentlichen unterscheiden sich die im Alltag kaum. Es ist nur eine unterschiedliche Formulierung, nämlich auf der einen Seite sehr positiv sozial erwünscht und auf der anderen Seite pathologisierend dargestellt. Und genau diese soziale Erwünschtheit ist es. Weil wenn das Bild so stimmt, dann würde das bedeuten, dass Menschen, die sich durchgängig ausschließlich sozial erwünscht verhalten, ein höheres Krebsrisiko aufweisen, wovon ich jetzt nicht ausgehen möchte. Denn alle, wie sie hier sitzen, verhalten sich im Augenblick ausgesprochen sozial erwünscht. Wofür ich Ihnen als Referent übrigens sehr dankbar bin. Und glauben Sie mir, ich kann Sie trösten, Sie werden aufgrund dessen jetzt keine Krebserkrankung bekommen. Offen gestanden bin ich mir sogar sehr sicher, dass im Zuge der hohen Anzahl der Teilnehmer einige hier erinnern sind, die im Augenblick so etwas wie Wut und Ärger, vielleicht auch Frustration in sich wahrnehmen und verspüren können. Sei es, weil sie mit diesem Vortrag nicht einverstanden sind, sei es, weil es irgendwelche private Gründe gibt oder irgendwelche Ibiza-Erinnerungen, die man nachhängt, was auch immer. Wenn Sie also so etwas wie Ärger oder Wut im Augenblick verspüren, sich aber aufgrund der sozialverträglichen allgemeinen Situation nicht dazu bemüßigt fühlen, jetzt gerade mal aufzustehen, laut zu brüllen und ihren Ärger freien Luft machen, dann würden Sie zumindest in Teilen auch dieser Krebspersönlichkeit entsprechen. Ich durfte in meiner vorpsychologischen Zeit einige Monate in einer sehr interessanten Kultur verbringen, wo soziale Erwünschtheit als das höchste gesellschaftliche Gut gilt. Anders gesagt, Nein zu sagen oder so etwas wie unhöfliche oder ärgerliche Emotionen zu zeigen, ist dort ein absolutes No-Go, nämlich Japan. Wenn die Idee dieser Theorie stimmt, dann müsste die Inzidenz von Krebs in Japan deutlich überdurchschnittlich sein. Vor allem in Japan sind die postulierten Attribute der Unterwürfigkeit, der emotionalen Unterdrückung kulturell tief verankert. Dennoch ist die Prävalenz von zum Beispiel des Mammakarzinoms deutlich geringer als in westlichen Ländern. Die Inzidenzrate 2003 vom Mammazea betrug 32,7 auf 100.000 Einwohner. Vergleich dazu, in den USA waren es 101,1 auf 100.000 Einwohner und in Dänemark waren es 88,7 auf 100.000 Einwohner. Es gibt weltweit nirgends so viele über 100-Jährige wie in Japan. Die ältesten Aufzeichnungen und Beschreibungen von Krebs, die wir kennen, schätzt man auf ca. 3.000 bis 3.500 Jahre. Die Frage, die man stellen muss, waren diese Personen persönlichkeitsgestört? Und welche Persönlichkeitsfehler haben eigentlich zweijährige Kinder, die an Leukämie erkranken? Aber ja, ich höre es dann schon aus der esoterischen Richtung, da sind sie dann die Eltern. Vielleicht erlauben Sie mir noch ein paar andere prominente Theorien aus dieser Ecke grob anzureißen. Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen Wilhelm Reich, und zwar deswegen, weil ich gehört habe, dass Sie sich in Wien in speziell konstruierte Kammern setzen können, um sozusagen für einen Ausgleich zu sorgen. Mir hat ein Kollege gesagt, es gibt sogar im Internet Bauanleitungen dieser Kammern. Das könnte man mal probieren, das scheint mir ein gutes Erfolgsmodell zu sein. Wenn man bedenke, 1938 hatte man nichts gegen Krebs in der Hand. Wilhelm Reich sagt, geht von einer Krebsbiopathie oder beziehungsweise einer Schrumpfungsbiopathie aus. Das bedeutet, Krebs ist eine Art psychologische Grundreaktion auf eine chronische Sexualstauung oder auf eine allgemeine affektive Blockierung. Das finde ich interessant. Die erste Frage, die ich mir ja stelle, ist, woran macht er die Sexualstauung am Ding fest? Geht es da jetzt um die Anzahl der Orgasmen pro Zeiteinheit oder ist mir nicht so ganz verständlich, ehrlicherweise. Und das Zweite, was ich mir dann denke, ist, was bedeutet das für Nonnen als Beispiel oder für Priester? Und wir wissen, da ist die Inzidenzrate nicht höher. Ja? Und was wir auch wissen, ist, dass die ältesten fossilen Tumorfunde in etwa 12 Millionen Jahre alt sind. Und die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, waren das dann die introvertierten, sexual emotionsgehemmten Dinos? Es ist... Grossrat Maticek hat 1985 eine sehr gewagte Hypothese aufgestellt, nämlich Psychotherapie ist in der Lage, Krebs zu verhüten. Da bin ich genau bei meiner Mammazia-Patientin auf der Palliativabteilung. Ja? Und er hat 6 Persönlichkeitstypen definiert und der Persönlichkeitstyp 1 ist der Versagertyp. Man höre, wenn wir also versagen, ja, der Versagertyp. Und dieser Versagertyp neigt sozusagen zur Krebserkrankung. Der ist depressiv, harmoniebestrebt, unterdrückt seine Gefühle, also immer wieder das gleiche Muster. Und man muss klar sagen, es ist empirisch klar widerlegt. Ja? Was man sagen muss, und da gebe ich ihm schon recht, und das wissen wir auch, dass bestimmte Verhaltensweisen sehr wohl einen Zusammenhang mit der Onkogenese haben, sprich Rauchen, Alkohol, die Inanspruchnahme präventiver Angebote etc. Und da wissen wir, dass das sehr wohl eine massive Abhängigkeit davon hat, in welcher psychischen Verfassung jemand ist und welchem psychosozialen Umfeld jemand lebt. Die Lydia Temoschek habe ich schon erwähnt, Typus C Cancer Prone, dieser emotional eingeschlossene Typus, Tendenz zu Hilfe und Hoffnungslosigkeit, kooperativ, geduldig, rational, Alexithymie und Unfähigkeit, Ärger auszudrücken. Und zuletzt würde ich Ihnen noch gern Hühne und Adler, damit sie auch das hat, 1991 gesagt, es gibt eine zu Krebs neigende Persönlichkeit. Er hat ein bisschen mehr dann definiert dazu. Sie merken, es geht immer wieder um das Gleiche, um das Unterdrücken, Blockieren etc. Also ich möchte Sie wirklich einladen, wenn Sie Ärger verspüren, stehen Sie auf, schreien Sie mal gescheit, das schützt. Fakt ist, dass diese Sachen auf retrospektiven Untersuchungen bereits Erkrankter beruhen und im Wesentlichen eigentlich Ausdruck von Coping-Strategien sind oder die Folge der Krebserkrankung, die dazu führen kann, dass man diese Verhaltensweisen zeigt. Und interessant finde ich ja dann noch einen anderen Beleg, den finde ich nämlich wirklich gut, von Bergelt. Die dänische Krebsgesellschaft hat eine prospektive Studie gemacht und das ist natürlich methodisch schon mal viel astreiner. Die haben 8527 Teilnehmer in ihrem Leben begleitet und haben typische Merkmale von Lebenskrisen und vitaler Erschöpfung regelmäßig erhoben, nämlich die dauerhafte Übermüdung, Energieverlust, Reizbarkeit, allgemeine Demoralisierung. Und nach 8,6 Jahren hatten 976 Teilnehmer dieser untersuchten Gruppe eine Krebserkrankung, das entspricht also in etwa 12% dieser Leute. Und interessant ist, viel spannender, die vital Erschöpften waren in der Gruppe der Erkrankten nicht in der Überzahl, im Gegenteil. Die Pessimisten in dieser Gruppe wiesen eine um 20% niedrigere Krebsrate auf. Also ist jetzt doch der Optimismus schuld, oder wie? Ich möchte Ihnen abschließend noch ein paar Gedanken mitgeben, über die wir, glaube ich, in absehbarer Zeit reden müssen. Nämlich die Frage, was bedeutet es eigentlich, wenn ich Genträger einer bestimmten Genmutation bin, wenn ich für eine bestimmte Krebsart aufgrund meiner genetischen Anlage prädisponiert bin? Wer hat denn dann eigentlich Schuld? Wer trägt diese? Und reden wir dann wieder von der Erbschuld? Und kann ich dann Scham empfinden, weil ich der genetisch souveränen Menschheit nicht mehr zugehörig bin? Und die Frage ist, durch welches Menschenbild liegt eigentlich unserer heutigen Betrachtung des Lebens zugrunde? Was bezeichnen wir als krank? Und ich kann Ihnen sagen, früher war alles einfacher, als das Wetter an allem Schuld hatte. Herzlichen Dank.
Ja. Meine Damen und Herren, ich glaube, da gibt es jetzt sicher Anlass ein bisschen zur Diskussion und zu Fragen. Jetzt frage ich mal in die Runde, wer hat Fragen? Spontan. Heben Sie Ihre Hand, wenn Sie Lust haben zu diskutieren. Bitte sehr, die Damen.
Meines Wissens nicht.
Vielleicht eine andere kurze Frage von meiner Seite. Also wenn man das jetzt hört, was du jetzt uns da erzählt hast, dann hat man das Gefühl, diese Krebsmodelle, von denen jetzt die Rede war, alles ein Anachronismus. Das entspricht eigentlich nicht dem gängigen, modernen Modell der modernen Krebsmedizin, das ja ein letztlich genetisches Modell ist, ja, auf das natürlich bestimmte Verhaltensweisen Einfluss haben. Wenn ich rauche und so weiter, dann natürlich hat das Einfluss. Aber wir haben heute ein ganz anderes naturwissenschaftliches Bild von Krebs, das eigentlich überhaupt nicht diese Dinge so ins Auge fasst, ja, wie wir sie jetzt gehört haben. Ja. Ist das so?
Ja, ich sehe es genauso. Das Problem ist nur, das haben die Spezialisten. Und nicht einmal da haben es die Spezialisten durchgängig. Ich würde dieses Thema nicht wählen. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel, Günther. Im Rahmen der letzten Onco-Talking-Veranstaltung haben wir auch über dieses Thema unter anderem reflektiert und drei Teilnehmern berichten von jeweils Freunden und Bekannten, die in Psychotherapie sind, wo die Psychotherapeutin ganz klar den Weg vorgibt, wir suchen jetzt diesen zugrunde liegenden Konflikt ihrer Krebserkrankung. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, da steigt mir das Gimpfte auf. Das geht für mich gar nicht, das halte ich für hochgradig gefährlich. Also auch wenn wir eigentlich eine aufgeklärte Gesellschaft sind, merkt man, dass Gallen mit seiner Grundidee uns heute noch massivst beeinflusst. Ja.
Fragen? Bitte sehr, Günther. Dr. Lindemeyer.
Thomas, erstmal vielen Dank. Du hast dich einem sehr heiklen Thema gewidmet und das Thema ist für mich oder hat für mich schon den Stellenwert einer Gratwanderung, nämlich der Gratwanderung zwischen naturwissenschaftlichen und psychosomatischen Modellen. Ich möchte einfach einige wenige Gedanken dazu äußern. 1994 hat Reinhold Schwarz das Modell der Krebspersönlichkeit endgültig abgeschafft und 1996 hat ein Herr Fox endgültig Schluss gemacht mit der Depressionshypothese und mit der Verlusthypothese, die nur ganz kurz bei dir angeklungen ist. Nicht? Das war gut und richtig so, nicht? Weil also diese Schuldattributationen damit ausgeräumt waren. Ne? Allerdings, wenn wir die Entwicklung in der Psychosomatik und Psychoonkologie betrachten, hat das dazu geführt, dass der Psychosomatik der Krebserkrankung eine völlige Absage erteilt worden ist. Das hast du nicht gemacht. Man könnte aber deinen Vortrag auch so hören, und das passt auch, Günther, mit deiner Bemerkung zusammen, wir haben einen naturwissenschaftlichen Ansatz. Natürlich sind immer genetische Veränderungen in Krebszellen zu finden, massive genetische Veränderungen, aber wirklich genetisch im Sinn von vererbt ist ein minimaler Prozentsatz an Krebserkrankungen und alle linear-kausalen Modelle, wie du völlig richtig gesagt hast, sind in lebenden Systemen nicht am Platz. Wir gehen von komplexen Wechselwirkungen aus und alle, so wie du, die im Lehrgang waren, kennen mein Modell des komplexen Bedingungsgefüge. Und ich denke, es ist wichtig in der Arbeit mit Krebsbetroffenen, ihnen die Schuld, die vermeintliche Schuld, die subjektive Kausalattribution zu nehmen, ihnen aber gleichzeitig die Verantwortung zu lassen oder zu geben. Und auch das ist eine Gratwanderung, die nicht immer gelingt. Ich höre schon auf, weil da fällt mir noch viel dazu ein, einfach ein paar Gedanken dazu.
Danke, Günther.
Noch vielleicht ein Aspekt, den man vielleicht in dem Zusammenhang erwähnen könnte. Wir haben ja immer bei Krebserkrankungen das pathogenetische Prinzip, sozusagen was ist die Ursache, aber auch das salutogenetische Prinzip. Ja. Das heißt, ist es manchmal nicht auch ein Mangel an, sagen Sie es mal platt, an salutogenetischen Prinzipien, an Gesundheitskraftquellen, die letztlich dann Krebs zum Ausbruch bringen lassen. Weil manchmal, da ist man ja wirklich verblüfft, auch als Therapeut, es kommt zu einem Verlust, Scheidung oder jemand stirbt aus der Familie, ein Ehepartner verstirbt, wenige Monate später kommt es zum Ausbruch einer Krebserkrankung. Ja. War das vielleicht das, was das System gekippt hat?
Also, weiß ich nicht. ich warne vor, vor diesen sehr einfachen monokausal-linear-Zusammenhänge-Geschichten. Das Leben ist nicht monokausal-linear. Das ist eine Illusion unseres Geistes, der uns das Leben so gestaltet, damit wir es verstehbar kriegen, weil alles andere würde unsere Fähigkeiten übersteigen. Ich denke, es gibt so ein wunderschönes Modell, das ist wie ein Puzzle. Und im Laufe unseres Lebens sammeln wir wahrscheinlich irgendwo 100 Puzzleteile. Und wenn der 100. Puzzleteil drinnen ist, dann ist das sozusagen, dann kann es sein, dass das Modell gekippt. Von diesem Puzzle mit 100 Teilen kennen wir vielleicht 10 oder glauben wir zu kennen. Das ist das, was wir als Risikofaktoren bezeichnen. Wir wissen, dass Stress das Immunsystem schwächt. Wir wissen, dass ein schwächeres Immunsystem uns prädisponiert für alle Arten von Erkrankungen. Aber herzugehen und zu sagen, Stress verursacht Krebs, ist einfach viel zu billig, weil es spielt in allen Formen von Erkrankungen eine Rolle. Und davon warne ich. Ja. Und das Beispiel, was du gesagt hast, kann sein, dass diese Person tatsächlich diese 99 Teilchen in seinem Leben gesammelt hat. Und dann gibt es vielleicht noch, ich bin übrigens überzeugt, was die Genetik betrifft, werden wir in den nächsten 5 Jahren noch ganz andere Denkrichtungen kriegen, was Krebs und Genetik betrifft. Das letzte Stück war das Verlusterlebnis, kann sein. Aber es ist sicher nicht das Ursächliche. Es ist nicht, weil der Partner verstorben ist, habe ich Krebs gekriegt. So einfach geht es nicht.
Das heißt, es bleibt spannend.
Ich denke schon, ja. Okay. Ich hoffe zumindest.
Vielen Dank, Thomas, für den schönen Vortrag. Danke nochmal.